Christsein leben. Allen, indem ich im Vorfeld den Text gesagt habe, haben gesagt, Steffen, was willst du zu dem Text, zu dem Thema sagen? Und es ist aber der Text, den Gott mir dafür aufs Herz gelegt hat. Und jetzt gucken wir mal, was ich heute zu sagen habe. Das Interessante ist ja, wenn wir uns das Ganze angucken, dann haben wir hier das Ganze in einem spannenden Zusammenhang. Nämlich bevor wir zu unserem Predigtext kommen, steht in Lukas 8 ein Text, der heißt die Stillung des Sturmes. Das heißt, wir haben schon einen dieser Texte drin, die so völlig abgefahren sind, so völlig jenseits unserer Lebenswelt und wo die Jünger merken, wow, krass, eigentlich haben wir es nicht im Griff. Und der Text, der für heute der Predigtext ist, der schließt sich genau daran an, weil diese Stillung des Sturmes hört auf, dass die Jünger erschrocken waren und erstaunt und sie sagten zueinander, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und den Wellen befiehlt und sie gehorchen ihm. Und sie fuhren weiter und erreichten das Gebiet von Gerasa, das Galiläa gegenüber am anderen Seeufer liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann aus jener Stadt entgegen. Er war von bösen Geistern besessen. Kleider trug er schon lange nicht mehr, er war auch nicht im Haus festzuhalten, sondern lebte in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, warf sich zu Boden und rief, was hast du bei mir zu suchen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, bitte quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, aus dem Besessenen auszufahren. Dieser Geist hatte den Mann schon lange in seiner Gewalt. Man hatte den Besessenen zwar immer wieder wie einen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und war von dem bösen Geist in die Wildnis getrieben worden. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion. Es waren nämlich viele böse Geister in den Mann gefahren. Die baten Jesus, sie nicht in den Abgrund zu verbannen. In der Nähe weidete eine große Schweineherde auf dem Berg und die bösen Geister baten ihn, in die Schweine fahren zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es selber sehen. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen erzählten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Darauf bat die gesamte Bevölkerung von Gerasa und Umgebung, Jesus möge ihr Gebiet verlassen. So sehr fürchteten sie sich. Da stieg er in das Boot, um zurückzufahren. Der Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat Jesus, mit ihm gehen zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte, geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Und der Mann zog durch die ganze Stadt und machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hatte. Wir haben hier eine Geschichte der Extreme. Eine Geschichte, wo wir sagen, boah, das können wir uns gar nicht so recht vorstellen, dass sie wirklich so passiert ist. Aber diese Geschichte, die zeigt uns an dieser Stelle wie so ein Brennglas auf einen ganz bestimmten Punkt. Und diese Grundfrage, die dieses Brennglas hier fokussiert, ist die Grundfrage, was ist eigentlich Leben? Und wenn man sich das hier durchliest, diese Umstände von diesem Besessenen, dann kann man sagen, ja, am Leben war er. Aber das, was er hier gemacht hat, war wahrscheinlich eher so ein Dahinvegetieren, so ein Getriebensein. Und ich meine, dieses Getriebensein, das stellt ja diese nächste Frage, nämlich wer bestimmt eigentlich die Regeln, nach denen wir unser Leben leben? was wir tun und lassen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, wir sind es oft nicht. Wir bekommen das Leben ganz oft nicht in den Griff. Und das sehen wir hier, kann man eigentlich sagen, aus drei Perspektiven. Die erste Perspektive, das sind die Jünger, die das schon in der Nacht zuvor erfahren haben, wow, wir haben das Leben nicht im Griff. Wir haben die Natur nicht im Griff. Und dann in dem Moment, wo sie denken, so, jetzt ist alles gut, ganz entspannt, wir sind am anderen Ufer, schon wieder nicht. Und wir haben als zweite Perspektive diesen Besessenen, der halt nicht Herr über sein Leben ist, sondern der getrieben wird von den Mächten in ihm und das Leben nicht im Griff hat. Und ich glaube, den Punkt vergessen wir oft. Wir haben ja hier noch eine dritte Perspektive, nämlich die Perspektive der Bewohner von Gerasa. Die haben das Leben nämlich auch nicht im Griff. Weil sie versuchen ja, ihr Leben hier in Ruhe zu leben. Und dazu, da funkt jetzt immer einer dazwischen. Ganz massiv. Der hier nackig rumrennt und was auch immer. Und sie können ihr ruhiges Leben, das sie eigentlich gern führen würden, nicht führen. Und sie binden ihn und sie machen dieses und jenes und fesseln und es funktioniert nicht. Sie kriegen es nicht in den Griff. Zwei Seiten und ein Problem. Und nirgends steht genau, wie lang das schon ging, aber vermutlich schon eine ganze Weile. Und ich meine, das ist ja so ein Grundverlangen von uns Menschen, dass wir unser Leben im Griff haben. Das möchten wir gern. Aber guckt mal in euer Leben. Wie oft ist es, dass uns was dazwischen funkt? Und ich meine, die spannende Frage an dieser Stelle ist, welches Leben wollen wir eigentlich? Und wer hilft uns, das Leben, das wir wollen, auch wirklich führen zu können? Und an dieser Stelle kommt jetzt die Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung mit Jesus, das finde ich ja schon spannend, wie die hier abläuft. Weil, wenn wir das an dieser Stelle gucken, dann ist es interessant, dass der Besessene am Anfang tatsächlich Jesus entgegenläuft. Als Jesus aus dem Boot stieg, Vers 27, lief ihm ein Mann aus jener Stadt entgegen. Der Besessene weiß, wo er Leben findet. Er weiß, dass, ich beziehe es jetzt nochmal auf unser Glockenmotto, Christsein.leben seinen Ausgangspunkt nimmt in der Begegnung mit Jesus. Und trotzdem ist diese Begegnung mit Jesus ja an dieser Stelle nichts, was so einfach float, sondern Vers 28, der läuft ihm entgegen und was er ihm dann sagt ist, Jesus, du Sohn des Höchsten, bitte quäle mich nicht. Und er merkt diese Begegnung mit Jesus. Da kommt jetzt was nicht einfach ist. Was ihn dazu zwingen wird, nicht mehr in dem Vertrauten unterwegs zu sein. Neue Wege einzuschlagen und das auch zu benennen. Es kommt ja dann, als Jesus fragt, wie heißt du? Das auf den Punkt zu bringen und zu benennen, was mir das Leben eigentlich saugt, was es mir rauszieht. So dass es halt nur noch so ein Vegetieren ist. Und das ist nicht einfach. Und das ist, glaube ich, auch oft so ein Punkt in unserem eigenen Leben, wo man sich so ein bisschen arrangiert hat, eben mit den Sachen, wo man eigentlich merkt, die ziehen mir das Leben raus, die sind nicht gut. Und wenn Jesus kommt und anklopft und sagt, hey du, wie wär's denn? Sollen wir da mal ran? Dann ist unsere Antwort ganz oft, hey Jesus, quäl mich doch nicht damit. Es quält mich doch schon genug, da musst du jetzt doch nicht auch noch deinen Finger in diese Wunde legen. Aber auch das sehen wir an dieser Begegnung mit Jesus. Jesus kennt das, was den Mann quält. und er kennt, was uns quält. Und Jesus fragt aber trotzdem nochmal ganz genau nach, hey, was ist denn das? Was ist das, was dich quält? Und animiert den Mann, das auszusprechen. Und ich glaube, dass da eine ganz tiefe Wahrheit drinsteckt, dass nur an der Stelle, wo wir das vor Jesus aussprechen, was uns quält, dass nur an dieser Stelle neues Leben beginnen kann. Und Thomas, ich wollte nochmal geschwind Bezug nehmen auf das Lied, was du heute am Anfang zitiert hast. Ich glaube, dass dieses Ich schaffe Raum für dich manchmal auch so ein Ringen um Raum ist. Das merken wir hier an diesem Mann ganz klar. Er möchte auf der einen Seite, deshalb läuft er auf Jesus zu, der hätte sich auch verstecken können, hat er nicht gemacht. Und auf der anderen Seite ist aber nicht das oft nicht so einfach, so ich mache jetzt mal die Türe auf, Jesus hat Raum und nehme alles weg. Sondern oft ist das ja auch so ein Ringen, boah, was passiert denn, wenn Jesus das jetzt wegnimmt? Was kommt denn da Neues rein? Will ich das überhaupt? Und insofern, ich finde es ein ganz wertvolles Lied. Aber ich glaube, dass es in der Praxis ganz oft auch so ein Ringen ist. Und wir sehen aber in diesem Text auch ganz massiv die Veränderung durch Jesus. Jesus schenkt Freiheit. Und was man dieser Freiheit aussieht, ist die Geister, die machen einen Flupp und sind weg. Aber die Geister dürfen keine Macht mehr haben über den Mann. Und diese Veränderung, dass sie dann keine Macht mehr über ihn haben dürfen, die wird auch sichtbar. Die wird sichtbar eben in dem, dass er ruhig wird, in dem, dass er plötzlich wieder bekleidet ist, in dem, dass er einen klaren Verstand hat. Das finde ich spannend, dass es hier noch steht mit dem klaren Verstand. Freiheit durch Jesus schenkt uns einen klaren Verstand. Und die Veränderung wird auch sichtbar für die Leute drumherum. Das bleibt, diese Begegnung mit Jesus, die bleibt nicht unbemerkt. Die Schweinehirte, klar, dass die davon erzählen, weil sowas haben die auch noch nie erlebt. Und die Leute kommen und sie wollen selber sehen. Und die Botschaft, die für uns drinsteckt an dieser Stelle ist, hey, wenn Jesus in der Lage ist, diesen Mann, der so lange gequält war, wenn Jesus dem helfen kann, wenn Jesus dem Freiheit und Frieden schenken kann, dann kann er es dir auch. Und wenn Jesus das macht, dann bleibt es nicht unbemerkt. Nicht für uns und nicht für andere. Und die entscheidende Frage an dieser Stelle, lasse ich mich drauf ein? Schaffe ich so weit Raum, dass Jesus mein Leben im Griff haben darf? Wir wollen es gern selber im Griff haben, aber es tut uns oft nicht gut. Und wenn uns die Umstände im Griff haben, tut es uns auch nicht gut. Es muss nicht immer ein böser Geist sein. Es kann ein böser Geist sein, aber es muss nicht. Aber es gibt so viele Dinge, die uns oft im Griff haben und die uns nicht gut tun. Und da ganz bewusst auch wieder zu sagen, hey Jesus, nimm dir den Raum in mir. Nicht nur ich schaffe Raum, sondern mach dir doch da Raum. Mach Platz. Das ist hier ganz massiv und wo wir an dieser Stelle sagen können, wenn Jesus es hier schafft, dann schafft er es in deinem Leben auch. Und die Begegnung mit Jesus hat Folgen. Und es ist schon spannend, wenn wir gucken, welche Folgen das hier hat. Die erste Folge ist nämlich Angst. Nicht bei dem Mann. Aber bei denen er die ganzen Jahre vorher für Unruhe gesorgt hat, für Chaos, wo er dafür gesorgt hat, dass die nicht ihr ruhiges Leben, das sie gern geführt hätten, führen wollen, dass sie das tatsächlich geführt haben. Die kriegen Angst. Anstatt zu sagen, Jesus, Halleluja, Gott sei Dank, Gott ist groß, endlich haben wir Ruhe. Kriegen sie Angst. Und das bewegt mich, dass da nicht Freude die Reaktion ist, sondern Angst. Und ich kann es mir nur so erklären, dass die Leute gemerkt haben, dass diese Frage, wer hat mein Leben im Griff, dass diese Frage dadurch auch an Sie gestellt wird. An diese ganzen Normalos, die immer dachten, na, so schlimm wie der bin ich ja nicht. Dass an die plötzlich die Frage gestellt wird, hey, darf Jesus eigentlich auch in dein Leben sprechen? Darf Jesus mich hinterfragen? Darf Jesus mein Leben verändern? Und die Bewohner von Gerasa haben gemerkt, eigentlich wollen wir das nicht. Wir wollen unsere Ruhe haben und unseren eigenen Stiefel leben. Und ich glaube, wenn Jesus das nicht darf, dann macht die Begegnung mit ihm Angst und dann löst sie Abwehr aus. Vers 37, darauf bat die gesamte Bevölkerung von Gerasa und Umgebung, Jesus möge ihr Gebiet verlassen. So sehr fürchteten sie sich. Die fürchtet sich doch nicht, weil der Heilworte ist. Das ist ein Grund zur Freude, garantiert auch für die, aber die merken, wenn Jesus wirklich die Macht hat, wenn er das kann, was ist dann mit meinem Leben? Und das ist so ein ganz kleiner Nebensatz in dieser Geschichte, den man oft übersieht, weil dieser Besessene so prägnant da ist. Aber das ist wichtig, Leute. Und die zweite Folge, die Begegnung mit Jesus auslöst, ist Sehnsucht. In dem Mann, der dann im Vers 38, als ihn die Bevölkerung fortschickt, sagt, der Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat Jesus, mit ihm gehen zu dürfen. Wenn Jesus mich befreit, wenn er in meinem Leben ganz neu die Herrschaft gewinnt oder das erste Mal, dann löst es Sehnsucht aus, und zwar Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. Weil ich dann merke, die Nähe von Jesus, das ist der beste Ort, den ich haben kann. Und ich finde, es kommt immer wieder sehr prägnant beim Apostel Paulus raus, der an ganz vielen Stellen in seinen Briefen schreibt, ich habe Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Und es ist letztlich die Sehnsucht nach Heimat, nach innigster Gemeinschaft mit Gott. Das Gute für uns ist, dass Jesus uns versprochen hat in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Leute, das dürfen wir glauben. Wenn Jesus nicht sichtbar ist, dann ist er trotzdem da. Und er ist uns trotzdem nah, genau da, wo ihr seid. Heute, morgen, die Woche, nächste Woche, euer Leben lang, Jesus ist da. Und die dritte Folge, die sehen wir hier auch ganz klar, nämlich die dritte Folge ist, Jesus hat einen Auftrag für uns. Und dieser Auftrag für den ehemals Besessenen ist, geh nach Hause. Geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Also das heißt, auf der einen Seite diese Sehnsucht, ganz bei Jesus zu sein, und andererseits geh nach Hause, und zwar nicht jetzt in dein himmlisches Zuhause, sondern da, wo du noch gehörst, wie man im Schwäbischen so schön sagt. Und leb dort dein Christsein. Da gehört das Erzählen dazu, aber auch das, was ihr, liebes Musikteam, in eurem Lied gesungen habt, dass das, was wir tun, oft lauter redet, wie das, was wir sagen. Aber am besten ist doch, wenn das zusammenpasst, das, was wir tun und das, was wir sagen. Und es muss auch keine große theologische Abhandlung sein. Das hat der Mann sicher nicht drauf gehabt. Aber er wusste, was Jesus für ihn getan hat, und genau das hat er erzählt. Der Mann zog durch die ganze Stadt und machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich sage, wir müssen nicht Theologen sein. Wenn jetzt jemand von euch sagt, wow, hier vorne stehe, das kann ich nicht. Das ist okay. Übrigens, wenn jemand von euch sagt, naja, hier vorne stehe, vielleicht wäre das mal was für mich. Es wird demnächst in Untermünchheim einen Predigtkurs geben mit dem Ernst Günther Wenzler. Wenn jemand da Interesse hat, daran teilzunehmen, sprecht mich nochmal drauf an. Also vielleicht rührt euch Gott ja auch gerade, an dieser Stelle. Aber es ist völlig okay, wenn ihr das nicht macht. Aber der Punkt ist, da wo ihr seid, lebt als die, die aus der Begegnung mit Jesus leben. Und das, was ihr mit Jesus in der Begegnung erlebt habt, das verzählt. Davon sprecht. Das ist der Punkt. So, Christsein.Punkt Leben. Fazit. Ich habe nochmal so ein paar Fragen für euch aufgeschrieben, die ihr, glaube ich, einfach auch nochmal so, wenn er über die Predigt die Woche nochmal nachdenkt, für euch nochmal reflektieren könnt. Erstens, wer hat dein Leben im Griff? Bist du selber? Ist es Jesus? Oder ist es vielleicht irgendeine heimliche Sucht? Irgendein Streben nach Anerkennung? Was ist es? Was hat dein Leben im Griff? Und ich glaube, nur wenn Jesus unser Leben im Griff hat, wird es ein gutes Leben. Zweitens, wo ist dein Begegnungsort mit Jesus? Ist ganz wichtig, dass ihr das auch für euch wisst, wo könnt ihr Jesus begegnen? Für den einen ist es mehr im Gebet, für den nächsten in der Bibellese, für den dritten in der Musik. Alle Punkte sind wichtig, aber die Menschen sind unterschiedlich und Gott hat in euch einen Punkt reingelegt, vielleicht auch draußen in der Natur, wo Gott mit euch redet, wo Jesus euch begegnet und gönnt euch diesen Begegnungsort. Und drittens darf Jesus dich verändern und dir neue Freiheit schenken. Wie gesagt, es ist oft der Ringe, das können wir an dieser Stelle ganz klar sehen. Aber vielleicht so, wie es der Vater von der kranken Tochter gesagt hat, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ja, Jesus, eigentlich möchte ich. Es nervt mich zwar, dass ich mich verändern muss, aber ich möchte, ja. Du darfst. Gib Jesus einfach da auch wieder neu die Freiheit. Und wenn Jesus euch Freiheit schenkt, dann stellt euch die Frage, wofür nutzt ihr die Freiheit, die Jesus euch schenkt? Wofür nutzt du deine Freiheit, die du in Jesus hast? Und ich glaube, mit das Beste, was man sie nutzen kann, ist, um mit Freude und Barmherzigkeit Christsein zu leben. Zu Freude und Barmherzigkeit brauche ich nicht mehr viel sagen. Wer es nicht mehr weiß, hört sich die Predigt von den letzten zwei Wochen nochmal an. Die waren gut. Mit Freude und Barmherzigkeit Christsein zu leben, weil dann wird durch dich sichtbar und erlebbar, wie Jesus in dieser Welt wirkt. Das ist das große Geheimnis von Christsein.Punkt Leben. Dass Jesus am Ende durch dich in dieser Welt sichtbar wird. Amen. Ich bete noch. Jesus, und ich möchte dafür danken, dass wir wissen dürfen, du bist gut. Und dass wir wissen dürfen, wenn der Besessene von Gerasa für dich kein Problem war, dann sind wir auch kein Problem für dich. Und ich möchte dafür danken, dass du uns frei machen möchtest. Und dass du einen Auftrag für uns hast. Und möchte auch dafür danken, dass du uns die Sehnsucht nach dir ins Herz legst und möchte ich einfach bitten, lass uns aus dieser Sehnsucht hier in dieser Welt dich leben, damit die Menschen an uns sehen, wie gut du bist. Amen.